Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich möchte heute gerne die Frage stellen, inwiefern das Unterbewusstsein einen Einfluss hat auf unseren Heilerfolg, und möchte dazu einen begnadeten Arzt dazu fragen, der nicht nur Arzt ist, er ist auch Physiker. Und für mich sind solche Mediziner einfach Leute, die breiter, ein tieferes Bewusstsein haben eigentlich zu allem. Und aus Bolivien ist er uns auch live zugeschaltet, der Herr Dr. Probst, ganz herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, heute mit mir dieses tiefsinnige Gespräch zu führen.
Danke, Herr Glock. Vielen Dank, gerne. Gerne.
Können Sie mir eigentlich mal sagen, waren Sie zuerst Arzt oder zuerst Physiker und warum zwei Studiums? Das macht mir ja nicht alles so schnell, oder?
Ja, das war also in der Tat eine merkwürdige Sache. Nach dem Abitur, ich wollte ja eigentlich am Mozarteum in Salzburg studieren, Klavier. Sie sehen ja da hinten noch das Klavier.
Ja, genau.
Ich habe da zum Abitur habe ich den Mephisto-Walzer von Franz Liszt gespielt, eines der schwierigsten Stücke der Klavierliteratur. Und dann hat mich mein Vater bequatscht, mach was Anständiges. Und mein Vater war eben Ingenieur bei Siemens und da hat er mich dann eben zum Physikstudium überredet, wie auch immer. Und dann habe ich Physik gemacht, habe dann auch in theoretischer Physik diplomiert, und zwar in Atomphysik, Kernphysik. Und dann war ich sogar Stipendiat am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf. Mhm. Ein halbes Jahr war ich da Stipendiat. Und da ist es dann passiert. Da habe ich dann, also ich war schon gut, gell, das sieht man ja heute noch an der Krawatte. Und aber da habe ich dann wirklich Leute kennengelernt, die waren begnadet. Wir hatten von einem Nobelpreisträger, das war die Sommerschule, der hat uns hier den Unterricht gegeben, also ein toller Mops. Und dann waren da einige Studenten, die waren auch wirklich, das waren Kaliber, da war ich so klein wie gut. Und dann, das habe ich natürlich nicht verwinden können, habe ich gesagt, also bevor ich hier ein kleiner Physiker bin, der halt gut ist, natürlich ist immer alles relativ. Ja, wenn ich da meinem Vater gefolgt hätte und ich wäre zu Siemens gegangen, wäre ich sicher eine tolle Nummer geworden. Aber das war natürlich eine ganz andere Klasse von Leuten. Also es hat mich völlig aus der Bahn geworfen, muss ich sagen. Und dann habe ich Medizin angefangen. So ist es gelaufen.
Und inwiefern spielt die Physik in die Medizin einen Zusammenhang? Was haben Sie daraus für weitere Erkenntnisse gefunden?
Also es war so, die Physik ist ja Grundlage für viele weitere Wissenschaften, zum Beispiel auch die Medizin. Wenn Sie die Medizin wissenschaftlich betreiben wollen und nicht nur als mehr oder weniger religiöses Ersatzsystem, was ja leider der Fall ist, aber das ist wieder ein ganz, ganz weites Thema, was da wieder angestoßen werden könnte, dann ist natürlich das, was ich als Physiker gelernt habe, weitgehend übertragbar und verwendbar auch im Rahmen der Medizin. Und ich glaube auch, dass ich schon während des Medizinstudiums, da gab es zwei Dinge. Das eine, das war eben, dass einer meiner Professoren, der Neurologieprofessor, der war verstorben, hatte eine große Bibliothek, die ist natürlich dann verteilt worden an die Assistenten und so weiter. Und einige wenige Bücher, das waren eben die alten Folianten von Empedokles 500 vor Christus oder Galenus, also die ganzen großen alten Ärzte. Mich hat das interessiert, das wollte aber niemand haben. Und dann durch glückliche Umstände durfte ich dann diese wunderbare antike Bibliothek eben erben. Und ich habe das dann eben natürlich verschlungen. Das war die eine Beeinflussung. Die andere war dann die Physik, die mich auch eben dann von der quantitativen Seite inspiriert hat. Und deswegen durfte ich in ganz frühen ärztlichen Tätigkeiten bereits erkennen, das ganze Konzept ist von der Wurzel her schlecht. Alles, was wir als Krankheit bezeichnen, ist bereits die Heilung, die Heilungsbestrebung des Körpers. Das ist umetikettiert worden als Krankheit. Wenn Sie einen Schrempel aufmachen, das sind alles wieder Tausende von Diagnosen, die eigentlich alles vielleicht insuffiziente, aber die bestmöglichen Heilungsbestrebungen im Rahmen dieser momentan insuffizienten Gesundheitskonstellation darstellen.
Ja, ja, ja.
Nehmen wir mal an, ein Kind, was eben Bronchitis hat. Natürlich ist das unangenehm, jetzt hustet das und die Mami und der Papi, die haben ja nun zu arbeiten und morgen geht ja das Leben weiter und die ganze Nacht hustet das Kind in der Gegend rum. Also ist eigentlich logisch, dann gehen wir halt zum Doktor. Herr Doktor, bitte geben Sie mir einen Hustenblocker. Und natürlich gibt der Arzt einen guten Hustenblocker nicht, aber damit haben wir genau dem Kind einen Bärendienst erwiesen. Denn das Kind wollte ja irgendeinen Dreck raushusten und das geht nun mal nur über Schleim. Mhm. Und Natürlich, dann fängt unsere Fehlinterpretation an, zu glauben, ich habe einen guten Doktor, weil er mir ein gutes Medikament verschrieben hat.
Ja, ich hab's
Im
verstanden.
Grunde genommen hat er praktisch damit den ersten Sargnagel dem armen kleinen Kind schon eingehauen.
Also Krankheit
das
ist der erste Schritt.
Dank dieser Inspiration durch die Physik und so weiter, das durfte ich in frühen Jahren bereits erkennen. Und das habe ich auch in meinen Büchern niedergelegt. Und das mussten wir verstehen, also anhand von vielen Bildern auch. Ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte. Wir müssen wirklich an die Wurzeln zurück und erkennen, alles, was heute uns in der Medizin angeboten wird, außer vielleicht chirurgischen Notfallmaßnahmen, nicht, sie brechen sich ein Bein, dann wird das halt geschient und eine Osteosynthese gemacht. Halleluja, sehr schön, keine Frage. Übrigens, so wie bei den alten Ägyptern und auch bei den Juden, also die alten Israelis, Raff, nicht, sie können doch den Namen Raphael, Raff, also Gott ist mein, El ist Gott, Gott ist mein Arzt, das ist der Raphael. Ja. Wenn Sie das mal kulturhistorisch angucken, die Ägypter und die alten Israeliten, da gab es nur die Chirurgie, es gab keine innere Medizin. Das kam dann später mit den mittelalterlichen Kräuterweiblein und Maria Treben mit ihrem Kräuterbuch und so weiter. Auch sehr schön, aber das eigentliche ärztliche Wirken ist ausschließlich chirurgischer Natur. Hochspannend.
Ja, ich habe das schon verstanden, dass Krankheit eigentlich der Ausdruck des Körpers ist, der beste Ausdruck des Körpers zur Heilung.
Ja. Genau so ist es.
Und wir haben es echt verdreht. Ja, wir reden ständig von der Krankheit. Und dann ist ja das eigentlich schon eine Negativspirale. Und jetzt kommen wir auch zum Titel. Inwiefern ist dieser nur Ausdruck der Krankheit bereits eine Negativspirale, die unser Unterbewusstsein so weit beeinflusst, dass eigentlich der Heilungserfolg, die Selbstheilung eigentlich da drin schon beeinträchtigt wird?
Absolut. Also ich erinnere mich, da war ich ganz jung, da bin ich Notdienst gefahren und da war ein älterer Kollege und also es hat mich richtig geschockt damals. Da hat er mir gesagt, Herr Kollege Probst, ich untersuche meine Patienten immer so lange, bis ich was Krankhaftes finde. Und dann geht es los. Das heißt, ich kann natürlich immer ein bedenkliches Gesicht ziehen und sagen dem Patienten, oh, das ist also sehr bedenklich. Ich kenne ja den berühmten Witz, nicht, wo der Arzt untersucht da die Ehefrau und dann kommt zu dem Ehemann zurück und sagt, also ich weiß nicht, also ihre Frau, irgendwie gefällt die mir nicht. Und da sagt der Ehemann, ach, mir gefällt sie schon lange nicht. Also, aber Sie verstehen schon, ich kann immer irgendwie in die Negativspirale gehen oder aber ich kann eben aufbauend den Menschen etwas geben. Und das ist wirklich, da erzähle ich Ihnen vielleicht gleich eine schöne Geschichte mit diesem Unterbewusstsein oder Placebo-Effekt. Und zwar, ich war dann niedergelassen in Nürnberg eine Zeit lang. Und da kam eine alte Dame, also auch nicht so alt, aber für mich damals alt, die war so um die 60, 65, die war geistig und auch körperlich behindert. Die hatte eine Krücke, mit einer Krücke ist sie gelaufen und mit der hat sie dann immer rumgefuchtelt. Und ich habe heute noch ihre Stimme im Ohr, die kam dann immer, Schmerzen haben, Spritze haben. Und da habe ich alles versucht, Akupunktur und Spritzen bis zum Morphium, hat nichts geholfen. Und da habe ich mit meinem Apotheker, das war so ein Ärztehaus, unten war die Apotheke, da habe ich mit dem Apotheker gesprochen und der sagte mir, oh, die ist ganz bekannt, das ist so eine Koryphäenkillerin. Die war schon bei X-Ärzten, ganz berüchtigt, die macht alle kaputt. Aber Herr Probst, kommen Sie in 2 Stunden oder bis morgen, ich habe da ein Mittel, das wird hundertprozentig funktionieren. Und dann hat der in einer solchen grünen Flasche, dunkelgrünen Flasche, eine reine Kochsalzlösung gemacht, und zwar mit Blattgold. Sie kennen doch noch das Danziger Goldwasser.
Ja.
Da sind doch so kleine Goldplättchen drin.
Ja.
Die sind dann geschwommen. Und das war, als ich das gesehen habe, das war wirklich unheimlich. Das hat dann so grün fluoresziert da drin. Und dann hat er mir die genauen Anweisungen gegeben. Diese Frau, das muss also 3-mal geschüttelt werden, das Fläschchen. Und dann darf sie 2-mal täglich höchstens 10 Tropfen davon nehmen. Und die Frau hat das gemacht, Sie glauben es nicht, dann war Ruhe. Ich habe sie dann noch besucht zu Hause, die war überglücklich mit ihren 2x10 Tropfen von dieser Kochsalzlösung mit diesem Blattgold. Mhm. Also das war für mich damals so eine Offenbarung, ich hatte noch gar keine Ahnung von Placebo oder sowas. Gell? Mhm. Ja. Aber es funktioniert.
Aber genau, das Placebo, das Gegenteil ist das Nocebo. Also wenn wir eine Diagnose als Krankheit bezeichnen und die Krankheit schon als Negativsuggerierung haben, dann setzen wir eigentlich schon ein Nocebo. Und das Nocebo hat ja einen Einfluss auf unser Unterbewusstsein. So,
absolut, absolut, ja.
Wie können wir das Gedankengut in uns eigentlich verändern, sodass eigentlich wir Heilung erfahren dürfen über unser Unterbewusstsein?
Also ich würde umgekehrt, ich würde von der praktischen Seite vorgehen. Also ein Gesichtspunkt ist der, also wir zahlen ja horrende Beiträge an Versicherung. Ja, also ich bin vor 5 Jahren, 2013 war das, 7 Jahre, nach Deutschland gekommen. Da wollte ich mich dann versichern lassen zum ersten Mal. Hätte ich mich versichern lassen müssen, wegen der Berührung und so weiter. Aber auf jeden Fall, da hätte ich 1.000 Euro Versicherungsbeiträge gehabt. Und wenn man natürlich so viel Versicherungsbeitrag zahlt, dann muss man natürlich auch was rausholen. Und deswegen sind die Leute heute, die gehen ja da dauernd, es gibt ja so Dauergäste. Also gerade in Deutschland bin ich manchmal traurig, die kommen dann mit solchen dicken Leitsordnern mit Hunderten von Befunden. Und das ist natürlich ein Trauerspiel, denn diese ganzen Befunde, die haben ja eine enorme hypnotische Wirkung.
Ja.
Nicht vor allem, wenn der Doktor dann immer sein berühmtes Runzeln, Stirnrunzeln hat, oh, das sieht aber gar nicht gut aus, ja. Mhm. Dann haben sie schon diesen Nocebo-Effekt drin. Mhm. Und das ist dann, was ich ja vorhin schon sagte, so eine Art Spirale, so eine Todesspirale, eine Negativspirale. Deswegen würde ich als praktischen Hinweis uns allen empfehlen, nehmen Sie diese ganzen Symptome nicht so ernst. Lassen Sie die Zeit heilt alle Wunden. Vielleicht, um das mal dichterisch auszudrücken, von Theodor Fontane, ja, der hat das auf einem ganz bestimmten Gebiet natürlich gemeint, aber man kann erweitern auf die Gesundheit. Da hat er gesagt, erscheint dir etwas unerhört, bist du tiefsten Herzens empört, bäume nicht auf, versuch's nicht mit Streit, berühre es nicht, überlass es der Zeit. Am ersten Tage wirst du feige dich schelten, am zweiten lässt du dein Schweigen schon gelten, am dritten hast du's überwunden. Alles ist wichtig nur auf Stunden. Streit ist Zehrer und Lebensvergifter. Zeit ist Balsam und Friedensstifter. Und genauso hier lassen wir einfach die Dinge sich entfalten. Da kommen wir wieder zu dem, was die Alten uns gelehrt haben. Diese Hingabe. Es gibt übrigens einen Milliardär in den Vereinigten Staaten, Michael Singer, der hat ein Buch geschrieben. Auf Deutsch heißt das Experiment Hingabe. Hingabe. Ich gebe mich hin. So wie es ist, ist es gut. Sonst würde es ja nicht sein. Ja? Und wir sind trainiert worden, dauernd dagegen zu reagieren. Nein, das, so wie die Realität jetzt hier und jetzt ist, gefällt sie mir nicht. Ich muss was anderes haben. Und damit wird das Leben natürlich unheimlich ungemütlich auf der einen Seite und im Bereich der Gesundheit, dann sehen wir plötzlich, oh, mein Herz, das hat jetzt so komisch gepumpert, ich glaube, ich werde sterben. Dann tun sich schon selber ihre Negativspirale eben, ihren Nocebo eben selber dann geben. Dass wir, anstatt das zu begreifen, es gibt 99% aller Herzrhythmusstörungen, die kommen vom Vorhof, Flimmern gibt es auch und solche Sachen, sind völlig harmlos. Und das kann man zum Beispiel mit einem einfachen EKG feststellen. Ist das supraventrikulär oder ventrikulär, kann jeder normale Arzt sofort erklären. Und dann haben Sie die Gewissheit, die Beruhigung, das kann pumpern, wie es will. Es ist keine existenzielle Gefahr. Bei 99% der Fälle ist es so.
Die Neurowissenschaft zum Beispiel sagt, dass wir von den vielen Gedanken, die wir täglich denken, etwa 7% davon bewusst denken und 93% sind sogenannte unterbewusste Gedanken, die einfach ablaufen. Und da stelle ich mir die Frage, bin ich eigentlich die 7% bewusstes Denken oder nicht vielmehr diese 93% unbewusste Gedankengut? Also eigentlich bin ich ja mehr das. Und wenn ich ja sage, wie zum Beispiel die Psychoneuroimmunologie, dass ja eigentlich jede Krankheit aus einer psychischen Situation im Körper sich manifestiert, dann muss ich ja eigentlich diese 93% gegeben sein und sagen, ich muss doch hier Einfluss nehmen, mich im Unterbewusstsein verändern, um gemäß Psychoneuroimmunologie eigentlich Heilung zu erfahren.
Absolut.
Ich glaube, Sie werden wahrscheinlich sagen, ja, Herr Glock, in der Ruhe liegt das Kraft. Machen Sie eine Fastenwoche, entgiften Sie, meditieren Sie und dann kommt man wahrscheinlich in dieses Unterbewusstsein rein. Ist das richtig?
Absolut, aber das ist eben das Problem. Wir sind alle geschult. Ich habe hier eine Lampe, da durch ein Knöpfchen drücken und bang, dann haben wir Licht, ja. Und das ist hier eben in diesem Bereich leider nicht so leicht möglich, sondern das ist ein jahrelanger Schulungsprozess, der beginnt. Das hat ja auch Jesus gesagt, hier in diesem seltsamen radioaktiven Büchlein steht das drin, in Matthäus Kapitel 5 bis 7, wo er dann eben sagt, tretet ein durch die enge Tür und dann eng ist diese Tür. Und dann sagt er auch weiter, und der Weg, den wir dann gehen, das ist ein harter Weg, der dauert jahrelang, ein Schulungsweg, dass wir eben hergehen und erkennen, das geht nicht schnell. Das ist ein langwieriger Prozess, nämlich gerade, dass wir versuchen, die Gedanken zu kontrollieren, zu entleeren, dass wir uns erstmal die Umwelt immer mehr ausblenden, dass wir erkennen, was wir eben von Theodor Fontane gehört haben, Bäume nicht auf, versuch's nicht mit Streit, berühre es nicht, überlass es der Zeit, dass wir diese Verhaftung an unsere Gedanken eben lockern und immer mehr zurückgehen. Und dann verschwindet diese Welt immer mehr und es kommt dann die Welt des Schweigens auf uns zu. Und darin wohnt eben Heilung aller Art, egal welche Art von Krankheit. Das ist sensationell. Sie haben ja neulich in dem Gespräch erzählt von diesem einen Interview mit diesem Partner, dieser Testpilot, der dann diese schweren Krankheiten hatte. Genau das ist der Prototyp, möchte man fast sagen. Es geht über den Zerbruch, über die Verzweiflung, dann mit der Faust auf den Tisch hauen und einmal sagen, jetzt so nicht weiter, ich muss etwas anders machen. Das ist genau der klassische Weg.
Da erlebt man viele Menschen, wenn man so ins Gespräch kommt, wenn man sieht, der hat auch eine spirituelle Sichtweise zum Leben, dann merkt man sofort, ja, aber auch mal eins auf die Nase gekriegt. Ja, natürlich, das Leben ist geprägt davon, von solchen Schicksalsschlägen. Gut, jetzt frage ich mich, wir kennen einen Weg, einen sehr guten, erfolgsamen Weg, aber wie sollte man einen solchen Weg in der westlichen Welt heute noch integrieren, wenn man einfach nur noch mit Laborberichten zugedeckt wird, mit Nocebos zugedeckt wird und eigentlich ein Dossier hat voller Krankheitsleider, das bin ich. Und wie kann man solche Leute noch befreien aus dieser Sackgasse heraus? Nach Bolivien
sicher. Wir können machen zum Beispiel zum Beispiel was ich hier mache, das war ja so meine Vision. Ich habe hier einen Hektar Grundstück und das ist so ein richtiger abgesonderter. Manche Patienten, wenn die hierher kommen, die sagen das auch. Das ist eine andere Welt. Das hängt natürlich auch vom Bewusstsein ab, dass ich ganz gezielt mit dieser Intention das hier geschaffen habe, diesen Ort der Stille und der Kraft. Aber die Leute müssen halt herkommen, egal ob hier oder woanders. Das können wir auch im stillen Kämmerlein machen, das ist egal. Aber die aktive Entscheidung muss von jedem Einzelnen ausgehen, dass wir sagen, ich wende mich ab und wende mich um. Das ist dieses Epistrepho im Griechischen, um 180 Grad Kehrtwendung. Und diese Kehrtwendung, das ist ein aktiver Prozess. Also die Entscheidung, die müssen wir treffen. Dann kommt Hilfe, auch aus der unsichtbaren Welt. Aber die erste Entscheidung, selbst wenn Sie jetzt zum Beispiel hier angucken, in der Offenbarung, Kapitel 3, am Ende, da kommt das Sendschreiben an Laodicea. Und da sagt dann Jesus eben zu dieser Gemeinde, Laodicea, wir sind hochverdächtig, gell? Laos bedeutet das Volk, die Kao, also die Herrschaft des Volkes, Volksherrschaft, Demokratie wird da offenbar angenommen. Und da sagt er ja dann, das ist also hochdramatisch, wenn Sie das hier lesen, Offenbarung Kapitel 3, also das war eben die Geschichte mit heiß oder kalt, also so aber, weil du lau bist, werde ich dich ausspucken. Und dann fährt er fort, du aber, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, deswegen will ich dich ausspeien. Also wir sollten anfangen, endlich mal Position zu beziehen. Wir müssen auch zu unseren Überzeugungen nach außen stehen. Das ist die eine Geschichte. Und dann geht's weiter, aber weil du sagst, reich bin ich und Reichtum habe ich erworben, ich kann ja einen Leitsorder von ärztlichen Befunden vorweisen, ja, und nichts habe ich nötig, das hast du gesagt. Und weil du nicht weißt, dass gerade du bist der Jämmerliche und der Erbärmliche und der Arme und der Blinde und der Nackte, also fünf Qualifikationen kommen hier, Also mich trifft das unheimlich, wenn ich das hier lese, ja. Also du bist der Erbärmliche und Arme und Blinde und Nackte. Deswegen rate ich dir, von mir Gold zu kaufen, das geglüht aus dem Feuer kam, auf das du reich wirst und weiße Gewänder zum Anziehen, auf das deine schändliche Blöße nicht offenkundig werde. Und dann kommt der Punkt, deswegen habe ich das jetzt zitiert, wo dann sagt, Jesus sagt dann zu dieser Gemeinde, siehe, ich stehe vor deiner Herzenstür und klopfe an. Wer mir aufmacht, da werde ich reinkommen. Das ist die, in meinen Augen, die magische Formel. Auch der Unterschied zur ganzen Esoterik. Die Esoteriker erlösen sich selber. Hier haben wir ein Außenkriterium. Wenn ich ihn kenne, also Erlösung hat einen Namen, ganz konkret. Das ist das, was Novalis gedichtet hat. Übrigens für viele, das sollten wir auswendig lernen, solche Gedichte. Novalis, das heißt Wunderschätze. Dich muss wie mich ein Wesen trösten, das innig liebte, litt und starb. Allen, die ihm getan am wehesten, mit tausend Freuden er vergab. Er starb und dennoch alle Tage vernimmst du seine Lieb und ihn und kannst getrost in jeder Lage ihn zärtlich in die Arme ziehen. Was du verlorst, hat er gefunden. Du triffst bei ihm, was du geliebt. Und ewig bleibt mit dir verbunden, was seine Hand dir wiedergibt. Nebenbei bemerkt, fällt mir gerade ein, der Novalis, der leider viel zu jung gestorben ist, er hat ja Schiller gepflegt. Und Friedrich Schiller, der ist ja dann an Tuberkulose gestorben, da hat sich der Novalis dann angesteckt und ist dann auch ums 30. Lebensjahr dann umgekommen. Und Novalis hat das eben sehr schön in Worte gefasst. Er hat gesagt, der Poet ist der transzendentale Arzt, also die geistige Gesundheit. Die wird durch Poesie lebendig. Nicht, wie Eichendorff sagt, es schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Und das macht uns gesund. Auch die Natur, die ich hier habe. Alleine die Patienten berichten mir das, ja. Sie spazieren im Garten, sie leben von der Hand in den Mund, von dem eigenen Kräutlein, von dem eigenen Obst. Dann kommt es zu einer Umstimmung, einer innerlichen Umstimmung, die dann ganz automatisch zwanglos Genesung bewirkt.
Ja, verstehe es. Ich habe mal dieses Zitat gelernt, in dem Umfeld, wo du krank geworden bist, kannst du selten gesund werden.
Und das, absolut, klar.
Und das spricht natürlich dafür, raus in ein neues Umfeld, wo wirklich alles anders ist, aber man auch Zeit hat für sich, in die Ruhe zu ganz kommen. Genau. Und genau diese Dinge zu machen, die sie mir immer wieder sagen, nämlich mal fasten, entgiften, meditieren und den inneren Heiler eigentlich zum Ausdruck zu bringen.
Absolut, ja, sehr schön gesagt.
Ich glaube, nebst Ihrem Arzt- und Physikstudium sind Sie meiner Erachtens auch noch Philosoph und Theolog. Meiner Erachtens sind Sie wirklich ein Arzt, den man sich suchen kann. Auf der ganzen Welt wird es nicht viele geben, die einfach so ein großes Herz haben, eine so große Seele, wo ich weiß, ich bin ganz sicher, die Patienten werden auch dank ihrer Empathie bei Ihnen gesund. Und diese Macht eines Arztes darf man nie vergessen. Ja, ich habe nur noch eine letzte Frage, vielleicht auch noch als kleines Hilfsmittel für die Zuschauer, weil ich immer und immer wieder eigentlich über Entgiftung rede. Sie sprechen da bei Entgiftung auch, und das nutzen Sie wahrscheinlich auch bei Ihnen in Bolivien, diese sogenannten Algenkuren, ist das etwas, was Sie auch in Bolivien immer wieder machen?
Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt über die Algen, dass wir den Körper eben zunächst einmal körperlich reinigen. Wir sind in diese Welt hineingeboren, meistens von Eltern, die uns alles Mögliche eben zu essen geben, ohne dass wir darauf achten. Dann sind wir natürlich vergiftet. Wir müssen als erstes entgiften. Das habe ich ja in meinen Büchern auch genauestens Schritt für Schritt auch anhand von vielen Abbildungen detailliert beschrieben, gerade jetzt in dem neu aufgelegten Algenbuch. Dass wir das theoretische Wissen haben, denn das muss man ganz klar sehen. Wer auf dieser Welt hat Interesse daran, dass Sie oder ich gesund sind? Ja, das muss man mal ganz klar sehen. Ja. Die Welt hat daran Interesse, dass das Geld verdient wird, der Rubel muss rollen, die Gesundheit ist völlig unwichtig. Ja, sieht man ja jetzt auch in der aktuellen Diskussion da mit Covid, da gibt es ja sehr viel Information. Also wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus, und wer Augen hat zu lesen, der lese. Und wie gesagt, wir müssen hier ein Bollwerk des Wissens aufbauen. Das wäre also in den Büchern niedergelegt. Und dann müssen wir anfangen, in der Praxis, Wenn wir dann die Anleitung haben, das ist so wie ein, wenn wir jetzt hier irgendein Instrument kaufen, meinetwegen der Computer, wir müssen wissen, wie wollte ich den bedienen. Aber wenn ich denn jetzt weiß, wie es geht, die Bedienungsanleitung kenne, dann muss ich wirklich anfangen, auch damit zu arbeiten. Und das wäre dann zum Beispiel, dass wir dann über die Algen entgiften, dass wir dann eben über die Pilze die Vitalstoffverbesserung, die Vitalstoffzufuhr verbessern und so weiter. Mhm. Das ist also ein ganzes Paket, aber sehr einfach, übersichtlich, transparent, dass wir dann wirklich signifikant nach vorne kommen.
Wenn ich das Buch, was Sie jetzt mehrfach genannt haben, wo finde ich da die Quelle dazu, wo ich mich da mal mit dem beschäftigen kann?
Das ist erschienen im Telomed Verlag, genauso wie die anderen Bücher. Ja. Das hat also die Fortsetzung hier in diesem, der natürliche Weg zur Heilung und Gesundheit, alles beim Telomed Verlag erschienen. Ja. Und auch die weiteren, jetzt dann eben auch über die Algen, die, was ich ja eben schon erwähnte, dass wir wissen, wir müssen selber um unsere Gesundheit kümmern. Das also niemand so. Wird das für uns so. Tun. Ja, ja. Alles andere ist dann immer halt sehr stark eingefärbt von dem finanziellen Aspekt, ist ja auch logisch. Und das wäre die eine Sache. Auch die anderen Bücher, auch jetzt dieses neue Buch, was jetzt eigentlich schon seit einem Jahr wieder beim Lektorat liegt, gerade über diese spirituellen Dinge, wie das so zusammenhängt. Wir müssen, wie gesagt, aber am besten, Sie brauchen auch gar nicht so viele Bücher zu lesen. Sie sind sowieso alle überfüttert an Informationen, meiner Meinung nach. Sondern die Magie besteht im Weglassen. Weglassen von allem Möglichen. Übrigens im Thessalonicher Brief schreibt das auch der Apostel Paulus ganz genau, dass viele Menschen den Fehler machen. Die wollen immer wieder Neues und noch ein Seminar und noch einen Kurs. Aber die kommen nie vorwärts, weil sie das nicht richtig verdauen und umsetzen. Wir müssen einfach mal anfangen, umzusetzen. Und das Wichtigste in meinen Augen wäre Stille. Stille. Ach Herr, ich möchte Stille sein. Still bis ins tiefste Herz hinein. Nicht wissen Ja, nicht wissen Nein. Nur Stille, Stille, Stille sein.
Toll. Eigentlich sollte ich jetzt nichts mehr sagen. Die Zeit ist auch durch. Aber wenn ein Zuschauer oder eine Zuschauerin jetzt wirklich ein tiefes Bedürfnis hat, Sie mal zu besuchen, findet er auch alle Informationen über diese Firma Telomed, wie man zu Ihnen kommt?
Absolut, ja genau. Also über die Firma Telomed, da kriegen Sie auch alle Produkte. Und wie gesagt, das ist ein langes Leben, praktisch 40 Jahre Erfahrung, die ich da hineingepackt habe. Das ist sozusagen mein geistliches Erbe, möchte ich fast sagen. Ja, ja. Das sind also mehr als nur irgendwelche organische Produkte, sondern es gibt eine aufeinander abgestimmte Folge von verschiedenen Spezialitäten, die dann uns auch überhaupt diesen spirituellen Aspekt überhaupt erst aufmachen. Das ist ja das Wichtigste. Was eben Jesus da in der Bergpredigt sagt, tretet ein durch die enge Pforte, dass wir überhaupt ein Bewusstsein entwickeln. Ja, da gibt es tatsächlich eine Pforte und dann gibt es zwei Wege. Es gibt den breiten Weg und es gibt den schmalen Weg. Dass wir das erkennen und dass wir uns dafür sensibilisieren. Ja. Und dazu dienen die Bücher und dann über die Produkte kommt es zu der genügenden Detox, also Entgiftung des ganzen Organismus, dass wir dann diesen Weg beschreiten können.
Herzlichen Dank. Ich hoffe nur nicht, dass wir im Moment wieder in diesem Zeitalter drin sind, wo wir die Bücherverbrennung wiederkommen, weil ich glaube, wir sind da nicht weit davon entfernt, oder?
Ja.
Also lassen wir das, machen wir auch keine Sendung darüber. Lieber Dr. Probst, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und nochmals, ich bin nicht ganz sicher, ob Sie meine Frage verstanden haben. Wenn ein Zuschauer zu Ihnen kommen möchte nach Bolivien, über die Firma Telomed.
Alles über Telomed, ja, genau.
Habe ich das richtig verstanden? Alles Gute Ihnen und vielleicht noch eine Anekdote von mir. Immer wenn ich einen E-Mail-Verkehr habe mit Ihnen, lerne ich Demut. Das habe ich verstanden. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und danke, dass Sie mir auch immer wieder den Kopf waschen. So ein bisschen klein, ein bisschen so. Ich habe alles verstanden und es ehrt mich sehr, hier ein bisschen Schüler sein zu dürfen. Alles Gute Ihnen und vielen Dank für Ihr Wirken. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.